diese Woche mit euch anfangen, weil ich mich vorbereitet habe. Ich habe mich vorbereitet zu einem bestimmten Thema. Ich möchte mit euch über unser Denken und über unsere Gesinnung reden. Von Anfang an hatte Gott ein großes, liebevolles Interesse an dem Menschen, den er nach seinem Ebenbild geschaffen hatte. Von Anfang an hat er ihn nicht nur beobachtet, sondern er hat mit ihm gesprochen, er hat ihm Anweisungen gegeben zu einem guten Leben, er hat für ihn gesorgt und an seinem Leben Anteil genommen. Mit der Sünde kam die Trennung von Gott. Mit der Sünde wurde das Verhältnis von Gott, von Menschen zu Gott gestört und auch das Verhältnis von Mensch zu Mensch. Das Denken, das Fühlen und das Wollen des Menschen verfinsterte sich, war auf sich gestellt, wurde widerspenstig und verwirrt. 1. Mose 6,5 Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war. Und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. In Jeremia 17,9 Trügerisch ist das Herz, mehr als alles, und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? In unseren besinnlichen Momenten denken wir über unsere Taten nach. Wir denken über unsere Reaktionen nach. Wir denken darüber nach, was wir gesagt haben oder was wir nicht gesagt haben. Und wir denken darüber nach, wie wir uns verhalten wollen nächstens und was wir tun wollen oder sagen wollen. Aber wir denken, wir kommen nicht so schnell auf den Gedanken, über unsere Gedanken nachzudenken, über unser Innerstes, über unsere Gedankenwelt, über unsere Gesinnung. Es gibt das Sprichwort, sähe einen Gedanken, du erntest eine Tat. Sähe eine Tat, du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit, du erntest einen Charakter. Auch Jesus sagt, Markus hat es uns aufgeschrieben in 7,21, denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Und dann wird aufgelistet, was dann alles daraus entspringt. Gesinnung ist die Fülle von unseren Wahrnehmungen, also von all dem, was wir gehört, gesehen, gefühlt, getastet haben. Gesinnung ist die Fülle von Erfahrungen und wie wir diese interpretieren. Gesinnung ist unsere jetzige Einstellung oder Haltung den Dingen gegenüber, den Menschen gegenüber, Gott gegenüber und mir selbst gegenüber. Was wir hören, was wir sehen und wie wir darüber denken, sind die wichtigsten Einflüsse auf unser Leben. Und alles, was wir hören und was wir sehen, beurteilen wir sofort. Wir meinen, wir sehen die Realität, aber diese ist gefärbt durch unseren Standpunkt, unsere Interpretation und auch unsere Erfahrung. Die Schrift sagt, unser Denken ist nicht gut. Und wir wissen alle, uns fällt sofort ins Auge, was stört und nicht das, was in Ordnung ist. Wir sehen sofort, wenn etwas fehlt und wir konzentrieren uns auf das, was fehlt und was wir nicht haben und nicht auf das, was wir haben. Ich habe gelesen, wenn man die Gedanken eines Menschen von einer Stunde oder von einer halben Stunde aufschreiben würde, würde man unter Garantie mehr Negatives als Positives finden. Ach, und wir brauchen aber gar keine solchen Versuche zu machen. Wir wissen alle und wir sind froh, dass unsere Gedanken im Verborgenen bleiben, dass die anderen unsere Gedanken nicht lesen können. Das Ding ist nur, sie bleiben nicht im Verborgenen total. Unsere Gedanken haben eine riesengroße Auswirkung und wir sind uns oft dessen nicht bewusst. Und wir haben schon gehört, dass zum Beispiel ein blinder Mensch die Einstellung, die Gesinnung seines Gegenüber einfach fühlen kann. Und wir wissen auch, es ist auch eine Binsenwahrheit, dass unsere Gedanken unsere Gesichtszüge prägen. Aber viel wichtiger ist eben noch, dass unsere Gedanken unser Innerstes prägen, unser Wesen. Und aus unserem Wesen entspringen eben unsere Handlungen, unsere Taten. Wenn das, was wir hören, wenn das, was wir sehen und wenn das, was wir denken, von solch entscheidender Bedeutung ist für unser Leben, dann ist doch eigentlich die Schlussfolgerung leicht. Schau auf das Gute und das Positive in deinem Leben. Über positives Denken gibt es sehr viele Bücher. Und es ist ein großes Schlagwort schon für viele Jahre. Und wir wissen auch, dass da und dort ein guter Tipp aus diesen Büchern uns also hilfreich ist. Aber wir wissen, wenn es uns um unser Leben geht, helfen keine Tipps oder da und dort eine Verbesserung. Um ein Gott wohlgefälliges Leben führen zu können, brauchen wir mehr. Um aus unserer Finsternis und aus unserem verwirrten Denken herauszukommen, brauchen wir Licht. Brauchen wir Umkehr, und zwar totale Umkehr. Jeremia sagt in 17, ich habe das schon gesagt, wer kann das Herz ergründen? Es ist unheilbar. Wisst ihr, es gibt gleich die Antwort. Die Antwort heißt nämlich, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Wir Menschen sind nicht in der Lage, unsere Beweggründe, unsere verborgenen Ziele zu durchschauen. In diesem unerforschlichen Herz von uns wohnt Selbstsucht, Unzufriedenheit, Neid, wohnt die Sünde. Wenn wir selbst versuchen, unser Herz zu ergründen, wenn wir selbst über uns meditieren und grübeln, werden wir schnell entmutigt oder wir beschäftigen uns auch gar nicht mit unserem Kernproblem. Wir sind einfach blind für viele Bereiche in unserem Herzen. Der Mensch braucht Gottes Hilfe. Er braucht seinen Beistand, um die eigenen Sünden zu erkennen und auch um sich ändern zu wollen. Wenn wir uns dem Wort Gottes ausliefern, dann verstummen unsere Erklärungen, dann verstummen unsere Rechtfertigungen, unsere Schuldzuweisungen, dann werden wir stille und bescheiden vor Gott. Und Gott kann mit der Erneuerung unseres Denkens anfangen. Denn Gott ist es ja, der sagt, wer er ist und wer wir sind und wie wir sind und wie die anderen sind und wie die Welt ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, heißt es im Römer 12, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen möget, was der Wille Gottes ist. In den letzten Jahren habe ich immer wieder den Vorschlag gehört, lernt doch Verse aus dem Wort Gottes auswendig. Und vor Jahren, und die Elsa lächelt jetzt, vor Jahren habe ich das zum ersten Mal von der Elsa gehört. Und das war mir ziemlich neu und irgendwie hat es mich so an die Schule erinnert und an Lernen, auswendig lernen, sowas Mechanisches und Abhören und so weiter und so fort. Aber immer wieder, das hat mich nicht losgelassen, dieser Vorschlag, immer wieder, auch letztes Jahr haben wir es von der Kay gehört, hat sie uns das ans Herz gelegt, dass wir das Wort Gottes doch in uns haben einfach. Und dann immer wieder stößt man auf Berichte von Kranken, die sagen, dass das Wort ihnen, wenn es ihnen einfällt, Ruhe gibt. Und auch immer wieder von Berichten von Gefangenen, die in Geiselhaft sind, immer wieder bin ich darauf gestoßen, dass das Wort Gottes ihnen einfach geholfen hat. Und wir brauchen eben einfach diese Überzeugung, dass das Wort Gottes in uns sein muss, damit unser Denken wieder erleuchtet wird. Gottes Wort muss so unsere Gedankenwelt, unser Sinnen und Trachten durchdringen, dass es einen beherrschenden Einfluss auf unsere Gesinnung und unsere Handlungen bekommt. David sagt, und wir haben heute Morgen in unserer Bibelstunde auch Beispiele und unserer Gebetsstunde Beispiele gehört. David sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern prüfet alles. Lass uns einen kurzen Blick auf die Welt, in der wir leben, werfen. Von Johannes wissen wir, er hat die bekannten Worte von Jesus uns weitergegeben, ihr lebt in der Welt, aber ihr seid nicht von der Welt. Paulus hat im Philipperbrief geschrieben, denn ihr lebt in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht. Das System, in dem wir leben, richtet sich direkt gegen das Leben, das Gott uns geben möchte. Die Medien leben von dem, was zerstört, von dem, was hässlich ist, von dem, was pervers ist und nicht von dem, was aufbaut oder hilft oder gut und lobenswert ist. In unserer Welt gibt es kein letztes Gericht, keine Ewigkeit, keine absolute Wahrheit. Unser Denken wird ständig auf das Jetzt und Hier ausgerichtet. Wir werden täglich bombardiert mit dem ganzen Negativen, was auf der Welt geschieht, und auch wieder dauernd mit den Dingen, die es gibt, die es zu haben gibt und die wir nicht haben. Für Jahrzehnte galt der Humanismus als die Antwort auf die bedrängenden Fragen in unserer Zeit. Das Wort human war und ist auch immer noch in dem Mund von Politikern, Wissenschaftlern und allen möglichen wichtigen Leuten. Und was haben wir für ein Jahrhundert erlebt? Ein Jahrhundert übersät von Kriegen, Verfolgung, Völker auslöschen. Okay, das hat es immer gegeben. Aber der Humanismus war angetreten unter dem Anspruch, dass es den Menschen besser gehen soll. Und dass es eine Möglichkeit besteht, dem Menschen ein besseres Leben zu geben. Ich werde nicht vergessen, es sind 15 Jahre, habe ich am Radio gehört, und da habe ich mich noch nicht mit diesen Dingen so beschäftigt, habe ich ein Interview gehört von einer Jüdin, die ihre Schulzeit und Studienjahre hier in Deutschland verbracht hat und deren es noch gelang, nach Israel zu flüchten. Sie hat gesagt, eines kann ich heute immer noch nicht verstehen. Neben all den Grausamkeiten, die man nicht erklären kann, sagt sie. Ich habe die schönsten Erinnerungen an meine Schulzeit und Studienjahre hier in Deutschland. Ich ging auf ein humanistisches Gymnasium. Wir hatten eine schöne Klassengemeinschaft. Wir haben uns oft getroffen mit einem besonders netten Lehrer übers Wochenende. Wir haben diskutiert und wir haben philosophiert. Wir haben über das Gute im Menschen gesprochen. Wir haben musiziert und schöne Wanderungen gemacht. Und später habe ich erfahren, dass aus unserer Gruppe welche zur SS gegangen sind. Das kann ich mir nicht erklären. Aber Gott sagt, der Mensch ist nicht gut. Der Mensch ist dem Bösen zugeneigt. Und wir müssen einfach von dieser Tatsache ausgehen, wenn wir uns irgendetwas anderes vorstellen, also den Menschen kann man gut machen oder er kann selber das Gute erkennen, sind wir auf dem Holzweg. Wir müssen wissen, dass in jedem Menschen ein Potenzial zum Bösen ist. Heute hören wir nicht mehr so oft das Stichwort human, sondern jetzt heißt es ökologisch. Alle Konzepte, alle Programme, losgelöst von Gott, nach dem Prinzip, was der Natur nützt, ist gut und dann auch weiterentwickelt, was machbar ist, ist richtig. Ich würde sagen, das heißt, ich habe es auch gelesen, das stammt natürlich nicht alles von mir, all diese Konzepte, ich sage es vorsichtig, können großen Schaden bringen. Und erwähnen möchte ich dann nur noch am Rande, obwohl es diese geradezu teuflischen Angebote, die es heute in der Welt gibt, mehr und mehr und denen unsere Kinder immer mehr ausgesetzt sind, wie Alkohol, Drogen und auch diese verwirrende Information über Sex. Okay, zweifelsohne besteht ein vehementer Krieg zwischen den Ansichten der Welt und der Sicht Gottes, zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, um die Seele des Menschen oder den Geist des Menschen. Das Wissen darum alleine schützt uns noch nicht vor dem Angriff. Aber es kann der Anfang sein eines bewussten, aufmerksamen Lebens, in dem wir anhand der Bibel prüfen, was zum Lobe Gottes ist und was nicht. Die Erneuerung der Gesinnung fällt uns nicht in den Schoß. Habt ihr schon mal den Vergleich gehört zwischen Wasser und Denken? Das Wasser läuft den Berg hinunter. Und wenn wir unserem Denken freien Lauf lassen, dann läuft es eben auch den Berg hinunter. Und wenn das Wasser den Berg hochgeführt werden muss oder soll, dann braucht es Kraft und Energie. Und so ist es mit unserem Denken auch. Wir brauchen, wenn wir die Erneuerung der Gesinnung an uns geschehen lassen, dann brauchen wir Kraft, brauchen wir Überwindung, Überzeugung und Hingabe. Um das Gute müssen wir ringen, das Böse leider liegt uns irgendwie näher. Jeden Tag muss ich Entscheidungen treffen zwischen Gut und Böse, zwischen mich gehen lassen und meine Aufgaben tun, zwischen niederreißen oder aufbauen. Wenn ich mich einem Training unterziehe, dann brauche ich Kraft. Und diese Kraft bringe ich auf, weil ich Hoffnung habe, dass es sich lohnt. Wenn ich mich dem schmerzlichen Prozess der Erneuerung meiner Gesinnung unterwerfe, dann brauche ich viel Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, dass die Anstrengung sich lohnt. Und Hoffnung leuchtet durch die ganze Heilige Schrift. In Römer 15,4 steht: Was immer geschrieben wurde in früheren Zeiten, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Jetzt erwähne ich ein Beispiel, das ihr alle gut kennt, aber ich sage es, weil ich finde einfach wunderbar. Als das Volk Israel nach einigen Monaten der Wüstenwanderung vor dem verheißenen Land Kanaan stand, sandte Mose 12 Kundschafter aus. Wir wissen, 10 kamen zurück mit einem niederschmetternden Bericht. Das Land ist fruchtbar und wunderbar, aber die Städte sind groß und befestigt, die Menschen sind stark, sie kommen uns vor wie Riesen. Wir werden nie dieses Land einnehmen können. Und sie wurden wütend und böse, wollten sogar dann Mose steinigen und die anderen zwei, die mit einem anderen Bericht zurückkamen. Sie sahen zwar, was sie gesagt haben, war schon richtig, also die Städte waren groß und so weiter, aber sie sahen nur einen Teil der Wirklichkeit. Sie haben völlig vergessen, dass Gott doch eine Rolle in ihrem Leben spielt. Und sie haben vergessen diese wunderbaren Wunder. Sie haben vergessen, dass Gott mit ihnen sichtbar sogar durch die Wüste gegangen ist, dass er sie versorgt hatte, dass die Fluten über den Verfolgern, den ägyptischen Verfolgern zusammengeschlagen waren. Alles war vergessen, dass er gesagt hat, ich werde euch dieses Land geben. Der Unglaube macht ängstlich. Der Unglaube macht wütend, wütend über die Hilflosigkeit, in der ich stehe. Der Unglaube engt ein oder er sucht nach einem Ausweg. Er verdrängt, er flüchtet sich. Oder der Unglaube gibt auf und resigniert. Der Glaube täuscht sich nicht über die Schwierigkeiten. Er sieht die Realität. Aber der Unglaube rechnet mit dem lebendigen Gott. Der Glaube ist nicht so etwas wie, ach, wird schon alles gut werden. Der Glaube ist nicht irgendwo so ein Wunschbild oder, wie wir mal gehört haben, früher in der Schule gelernt haben, Opium für das Volk. Oh nein! Der Glaube sieht nicht auf die eigene Hilflosigkeit, sondern er sieht auf Gottes Macht und Kraft und Stärke. Und Gott fordert ja dauernd den Menschen auf, sei mutig, sei tapfer, sei doch nicht so ängstlich. Aber das hat ja einen Grund, er sagt das nicht nur einfach so zu uns. Weil er nämlich, er sagt, sei tapfer, denn ich gehe mit dir. Einen Satz habe ich gelesen in einem Buch, also diesen Satz, ich will das einfach so dann stehen lassen. Das negative Herangehen an eine Sache ist eine der größten Versuchungen unserer Zeit. Statt negativ könnte man auch halbherzig sagen oder zweifelnd oder eben schon dieses Herangehen. Vor seinem Tod hat Jesus, man spürt es, das dringende Bedürfnis mit den Jüngern, die Jünger vorzubereiten, sie festzumachen. In Johannes 14 sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ein anderer Gedanke. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, sagte er, Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, was ich euch getan habe. Wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, noch ein Gesandter größer als der, ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Auch unsere Vorstellungen von einem glücklichen Leben müssen wir aufgeben, weil sie falsch sind. Wir müssen uns ausrichten nach dem, was Gott uns aufträgt. Glückselig, wer mein Wort hört und es befolgt. Glückselig die Armen im Geiste, die alles von Gott erwarten. Glückselig, die barmherzig sind. Glückselig, die reinen Herzen sind. Offenbarung 1,3, glückselig, der liest und glückselig, die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Gott hat uns kein glückliches Leben aus unserer Sicht versprochen. Er hat uns ein gehorsames, heiliges Leben aufgetragen. Ein Leben zu seinem Ruhm und zu seiner Ehre. Wir dürfen mit ihm über unsere Wünsche und Sehnsüchte sprechen. Er kennt sie. Wir dürfen ihn anflehen. Wir dürfen gewiss sein, dass er unsere Not kennt und sie nicht nur so am Rande mit ihnen umgeht. Aber er hat einen Plan für uns, der auf die Ewigkeit hinzielt und nicht nur ausgerichtet ist auf dieses Leben. Die Ausrichtung unseres Lebens, unserer Entscheidungen sollte sein, Gott die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen, ihm zu vertrauen, auf dass wir den versprochenen Segen empfangen können. Auf dieser Erde empfinden wir den Segen nur bruchstückhaft. Vielleicht manchmal empfinden wir ihn gar nicht. Den vollkommenen Segen werden wir erst empfangen, wenn wir ihn schauen, wenn wir seine Herrlichkeit teilen dürfen. Aber jetzt auf dieser Erde dürfen wir als Kinder Gottes seine Hilfe und seinen Trost, seine Weisheit und seine Liebe in Anspruch nehmen und im Bewusstsein leben, dass die Macht des Satans schon gebrochen ist. In Philipper 2 lesen wir, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war, der es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Eine komische Formulierung, ne? Er achtete es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er hat an dem Gott gleich sein nicht festgehalten, wie ein Dieb an einem Raub festhält. Jesus hat seine Herrlichkeit, seine Majestät, sein bei seinem Vater sein freiwillig aufgegeben. Er hat nicht festgehalten an seinem Rang und an seiner Stellung, seiner Erhabenheit. Wir können diesen Verzicht ja nicht ermessen. Und wir können uns auch nicht vorstellen, wie das ist, am Kreuz zu hängen, Qualen zu erdulden, als Gott den ganzen Hohn der Menschheit über sich ergehen zu lassen. Von Kind auf haben wir so etwas gehört, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und wir sind gar nicht überwältigt davon. Jesus hat diese Erniedrigung ausgehalten, weil er wusste, dass sie notwendig war für uns Menschen, dass wir Rettung haben. Und er wusste, dass Gott ihn wieder verherrlichen werde. An seiner Verbindung zu seinem Vater hat er festgehalten. An dieser Hoffnung, dass er mit seinem Vater einst wieder vereint wird. Da hat er daran festgehalten und alles andere hat er uns gegeben. Jesus konnte dieses Leben auf der Erde, denke ich mir, auch nur so leben, wie er es lebte, weil er von Herzen demütig war. Diese wunderbare demütige Gesinnung leuchtet durch die ganzen 4 Evangelien. Ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Kommt zu mir und lernt von mir. Ich bin gekommen, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Die Jünger streiten sich. Wer ist der Größte im Himmelreich? Sind wir Menschen leider auch immer wieder damit beschäftigt, über unsere Beliebtheit, über unser Ansehen, über unsere Stellung nachzudenken? Charles Colson, ich weiß nicht, aber manche von euch kennen den vielleicht. Er war der Berater Nixons, kam durch die Watergate-Affäre zu Fall, landete im Gefängnis. Dort hat er das Wort Gottes kennengelernt und hat sich entschieden, Christ zu werden. Und er schreibt nun in einem seiner Bücher, dass er eines Morgens, er hat dann jeden Tag die Bibel gelesen, und eines Morgens kam er über eine Stelle in Hebräer 2,11. Er, nämlich Jesus, schämt sich nicht, sie, uns, Brüder zu nennen. Und schlagartig wurde ihm da sein Hochmut bewusst. Mit den anderen Gefangenen wollte er nämlich nichts zu tun haben. Er fühlte sich als der bessere Häftling. Im Gefängnis gab es auch so etwas wie eine Rangordnung. Von da an änderte er seine Gesinnung. Und als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, ging er freiwillig wieder ins Gefängnis zurück als Seelsorger. Frage an uns, wie steht es mit uns? Haben wir vielleicht in unserer Gemeinde sogar auch eine Rangordnung? Mit was für Augen schauen wir uns an? Ah, die kann was. Oder die, naja, die kannst du vergessen. Ich meine, wir können es nicht verhindern, dass wir, weil wir Menschen sind, unlautere Gedanken manchmal haben. Das haben wir einfach. Aber wir können verhindern, dass sie sich festsetzen. Wir können unsere Gedanken in Zucht nehmen. Wir können uns wehren. Ich kann mich entscheiden, über was ich nachdenke. Und ich kann Gott bitten, dass er meine Gedanken reinigt. Und ich kann für die Menschen, über die ich schlecht gedacht habe, beten. In Lukas 16,15 steht: Denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Besitz, Ansehen, Bildung, Karriere, Freizeitgestaltung, und da könnten wir eine ganze Liste machen, all das sind für uns Menschen wichtige Dinge, an denen wir festhalten und eine mehr oder wenig lange Zeit auch unsere Sicherheit, unsere Bedeutung, unsere Selbstbestätigung davon erhalten. Je länger wir unter dem Wort stehen, desto mehr wird unsere Einstellung zu diesen Dingen verändert. Wir lernen loszulassen. Manches fällt uns gar nicht so schwer, aber manches Loslassen tut unendlich weh. Wir sollen zu gebenden Menschen werden, Menschen mit geöffneten Händen. Menschen, die dankbar sind für das, was sie haben, was sie genießen dürfen und gleichzeitig auch wissend, dass diese Dinge alle vergänglich sind und dass wir sie nur für eine Weile haben dürfen. Paulus schreibt im Philipperbrief ebenfalls wieder: Ich könnte mich vieler Dinge rühmen. Meine Herkunft, meine Bildung, mein Beruf oder meines Berufes. Aber ich achte das alles für nichts. Ja, ich achte es wie Dreck. Im Vergleich zu dem, was ich gewonnen habe, nämlich die Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Das sind starke Worte. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, meine Güte, wie undankbar seinen Eltern gegenüber. Aber Paulus wusste, dass Stolz und das Festhalten an diesen Dingen, die die Erde uns anbietet, ein fast unüberwindliches Hindernis ist, Jesus als Herrn und Heiland anzuerkennen und ihn anzunehmen. Wir kennen Hiob. Wir wissen, dass er ein rechtschaffener Mensch war, der Gott ernst nahm. Wir wissen, dass Unglück über ihn hereinbrach, dass es ihn nachdenklich machte. Wir wissen, dass Unglück zugeschlagen hatte von allen Seiten. Unerträglich. Und Hiob fing an nachzugrübeln. Er wurde unsicher. Er wusste nicht mehr. Er konnte das Leben nicht mehr begreifen. Er rang mit Gott. Er haderte mit ihm. Er verlangte eine Antwort. Er machte ihm Vorwürfe. Und er bekommt eine Antwort. Und Gott sagt zu ihm, und Gott erinnert ihn an seine Macht und Herrlichkeit, erinnert ihn, wer er ist. Er erinnert ihn an seine mächtigen Taten, die er vollbracht hat. Und er sagt zu ihm, zweifelst du meinen Plan an? Hat ein Mensch ein Recht, mich diesen Dingen, die mein Denken übersteigen? Du hast mich aufgefordert, zuzuhören und dann auf deine Fragen zu erwidern. Ich kannte dich ja nur vom Hörensagen. Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Ich schäme mich für alles, was ich sagte. In Staub und Asche nehme ich es zurück. Ich glaube, und wenn wir unser Leben so vor unseren Augen vorbeiziehen lassen, ich glaube einfach, dass Gott uns zu dieser Erkenntnis, zu dieser Gesinnung führen möchte. Und ich glaube auch, dass er es oft tut in unserem Leben, immer wieder. Dass wir bereit sind, unsere Pläne loszulassen und seinen Plan für uns anzunehmen. So hart das manchmal ist. Und auch nicht mit zerknirschtem Herzen und zusammengebissenen Zähnen. Oh nein, er möchte ein demütiges Herz haben. Und er möchte, dass wir seinen Plan annehmen in dem Bewusstsein, in der Gewissheit, dass sein Plan für uns gut ist. Amen.